willkommen zu Sneaky Monday Episode 184. We have always lived in the castle. Und ihr habt richtig gehört oder vielleicht auch nur richtig geraten, denn wir sind wieder bei Ex Libris, dem Bücher-Podcast. Das heißt, heute habe ich keine Ahnung und Maike und Helena umso mehr. Und Dan, die Literatin in unserem Quintett? Quintett. Genau, wir, das sind nämlich heute, er hat eben schon gezuckt, der Dan ist dabei.
Hallo.
Die Helena von nebenan.
Guten Abend.
Die Maike aus dem hohen Norden.
Moin.
Und der Sam aus Hausen.
Hi.
Und wir reden heute über Shirley Jacksons 1962er Buch. Unser Halloween-Bücher-Podcast. Wir sind jetzt im April. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, um das zu lesen. Warum? Dazu kommen wir später. Und ich war zum Glück nicht der Einzige, der ein bisschen länger gebraucht hat, um das zu lesen. Also trotzdem Schande auf mein Haupt. Es gibt auch einen Film dazu, über den reden wir auch noch ein bisschen später. Aber erstmal reden wir über das Buch und erstmal erzählt Maike, worum es geht.
Ja, es geht um die Schwestern Mary Cat und Constance Blackwood. Die leben mit Onkel Julian in einem verlassenen Herrenhaus. Sonst nur die drei. Meiden die Dorfbewohner. Die Dorfbewohner meiden sie. Und ja, wenn sie denn mal ins Dorf gehen müssen, also Mary Cat geht meistens ins Dorf, um einzukaufen, die üblichen Dinge zu tun. Und da wird sie ja so wie eine Aussätzige behandelt, gespottet von den Kindern, verspottet. Ja, also das beruht beides nicht so auf Gegenseitigkeit, die Liebe füreinander. Und nach und nach erfahren wir, warum das so ist. Warum das Haus verlassen ist und was die Dorfbewohner gegen die Schwestern bzw. die Familie Blackwood haben oder hatten. Mary Cat ist 18, benimmt sich aber jünger, erzählt jünger, spricht Verwünschung und Zauber aus und also ich finde, sie hat ein kindliches Wesen, obwohl sie halt schon 18 ist. Constance ist älter und hat mehr so die autoritäre Rolle, also nicht autoritär, aber schon die erwachsenere Rolle, Hausfrau-Rolle eventuell. Ja.
Ich suche gerade, ich habe leider nicht mehr die Zeit gehabt, mein Skript nochmal in Ruhe zu lesen. Es gab so einen geilen Ausdruck hier für die Art der Magie, die sie benutzt.
Ja, warte, das hatte ich auch gelesen.
Ich habe den Ausdruck schon wieder vergessen. Den hatte ich noch nie vorher gehört. Ja, das ist, ist wieder Podcast-Gold hier, ne? Also, wenn wir jetzt alle fünf im Skript
die blöde rum sind,
zu finden.
Genau, aber so die Verhaltensweise wird auch oft, also jetzt bei
Analogiezauber.
Ja, genau.
Dan kann einfach schnell lesen.
Sehr gut. Und bei Constance ist das so Agoraphobie, also das Angst haben, nach draußen zu gehen. Überwiegend, weil sie ja auch gar nicht mehr rausgeht. Sie verlässt ja komplett nicht mehr das Haus.
Ja, sie ist so ein bisschen im Garten, oder? Es geht ja darum, wie viele Meter sie sich vom Haus weg. Also sie verlässt das Anwesen nicht.
Das Anwesen nicht, genau, ihr Safe House.
Aber dafür erzählt sie dann immer ganz stolz, wie weit sie dann in den Garten gekommen ist. Dann ist sie dann zum Gemüsebeet
und dann was ernten.
Wie war noch der Erzählstil? Das war primär aus
unzuverlässiger Erzähler.
Ja, das war Mary Cat erzählt, oder?
Genau, Mary Cat, ja.
Und die ist verschroben, ist noch
komplette Soziopathin.
Sympathisch.
Eine komplette Sympathin.
Für wen?
Soziosympathisch.
Ja, weiß ich nicht. Sie ist sehr, sehr introvertiert. Ist sie egozentrisch?
Jein, also.
Ja, kann man so, ja.
Also schon, aber sie wird ja auch alles für ihre Schwester tun.
Ja, das stimmt.
Und.
Familiozentrisch.
Ja.
Das sind die Blackwoods, glaube ich, alle, oder?
Also sie. Sie weiß, dass sie anders ist und das betont sie, glaube ich, sogar selbst. Also
so leicht stolz.
Ja, genau, sie ist sogar stolz, dass sie anders ist. Und sie versucht ja auch nicht, sich irgendwie, sie versucht ja nicht nach Freunden zu suchen oder sich...
Nee, sie versucht sie nicht zu verstellen und biedert sich an.
Ja, nichts Gutes.
Genau, und ja. Ich glaube, weil sie aber in ihrer Schwester so eine Stütze hat und eine Vertraute, vielleicht kommen
dazu. Die so. Idealisiert sie stark.
Ja. Oder liebt sie abgöttisch.
Ja.
Ja. Ja.
Und sogar eifersüchtig. Sie wird sogar eifersüchtig, wenn sich dann jemand anderes in das Leben ihrer Schwester kommt.
Ich glaube, wir kommen auf jeden Fall nicht um mehrere Spoilerstufen drumherum, wenn wir es besprechen wollen. Also ich denke, ein zentraler Aspekt am Anfang beim Buch ist, Maike hat es beschrieben, dass die alleine in diesem riesen Anwesen leben und von den Menschen im Dorf gemieden werden und die Menschen im Dorf meiden. Und ich fand, am Anfang geht es auch erstmal darum, überhaupt zu verstehen, warum das so ist. Und das geht jetzt nicht schnell, dass man dahinter kommt. Also, oder?
Nee, ja, also ist doch von der Struktur her, wird man wie in der Kurzgeschichte so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen oder vor den Kopf gestoßen mit, ja, hallo, ich bin Mary Cat und außer mir und meiner Schwester sind alle in meiner Familie tot.
Ja, genau. Das ist der Ausgangspunkt, ja.
Und dann stellt sie die Frage, okay, was ist passiert? Und dann sagt sie, aber gehen wir erstmal zurück, als noch alles halbwegs okay war. ja. Und dann geht es halt von den Zeitebenen her, bewegt man sich langsam dann zu dem Punkt, man wartet darauf, was passiert jetzt noch, dass alle sterben, aber man fragt sich auch, was passiert ist, um dahin zu kommen, wo die Rückblende anfängt, von Mary Cats Erzählung. Ja.
Also ich finde, verstehe nicht genau, was du mit Rückblende meinst, weil es ist ja schon die ganze Zeit so, dass wir in einer Zeitebene sind. Ja, also, weil sie erzählt ja schon von Anfang an, wo die schon tot sind. Das ist ja nicht, dass die dann sterben werden.
Nee, aber Julian lebt noch.
Ja, Julian, ja, das wissen aber die aber der nicht. Rest also, der Familie.
Das geht ja um ihre Eltern und so, weil du fragst ja,
ja klar,
die Dorfbewohner hassen die, was ist vorgefallen? So ging es mir zumindest beim Lesen, genau, dass ich herausfinden wollte, was steckt dahinter, warum hassen die sich, gab es da eine Familientragödie, hat der Vater die vielleicht umgebracht, sowas habe ich mir halt vielleicht vorgestellt am Anfang.
Haben die im Dorf die umgebracht,
oder
haben
sowas,
die schon immer
genau,
gehasst.
Genau, ja, ne? Dass die irgendwie wie so Adlige sind, die dann gelüncht wurden, sowas. Und ja. Es wird auch so ein bisschen impliziert, dass die reich sind, die Dorfbewohner sind so ein bisschen dumm und arm.
Ja.
Also, ich meine, es gibt ja irgendwie drei Zeitpunkte. Ja? Der Zeitpunkt, wo Mary Cat anfängt zu erzählen, das ist, nachdem nur noch sie und Constanze leben. Und dann spult sie ein bisschen zurück zu einem Zeitpunkt, wo Julian auch noch lebt, aber der Rest schon gestorben ist. Oder zumindest die dort gewohnt haben in dem Haus. Also die haben noch mehr Verwandte, die eben weiter weg wohnen und die nicht da sind.
Es stimmt, also die Zeitebene, nachdem Jules auch gestorben ist, das ist die Klammer am Anfang und am Ende der Geschichte.
Ach, ganz am Anfang, wo wir einsteigen, meinst du? Weil das habe ich schon wieder vergessen gehabt wahrscheinlich. Ja, weil ich finde, für mich geht die Story schon straight los, wo es ins Dorf geht. Da leben aber alle noch, bis auf ihre Eltern halt.
Ja.
Naja, also ihre ganze Familie, bis auf sie, Constance und Julian.
Erfahren wir es zum ersten Mal. Und ganz am Anfang, meinst du, Sam, war schon alle tot, bis auf sie und ihre Schwestern. Das habe ich halt dann wahrscheinlich nachträglich nicht mehr so richtig im Kopf oder überlesen.
Und da ist habe ich immer so zwei Dinge im Kopf gehabt, die ich verfolgt habe oder auf die die Erzählung hingearbeitet hat und ich immer nervöser wurde, weil so die Spannung aufgebaut wurde, okay, also es ist schon was schief gegangen, was war das? Und es wird nochmal was schief gehen und wann ist es soweit und was ist es und was ist der Auslöser, wer ist verantwortlich? Und da wird der Bogen ziemlich gut gespannt, dann es eskaliert so langsam, die kriegen dann nochmal Besuch, dann doch, der ziemlich unangenehm ist. Also den ich auch der unangenehm wäre für auch für normale Menschen, die jetzt nicht so einbrüchig zurückgezogen leben wie Marikat und Konstanze, weil wie der sich da, was der sich alles unter den Nagel reißt und zu reißen versucht, ist ja höchst unangenehm.
Übergriffig, ja,
Ja,
genau,
sehr,
ja.
sehr übergriffig, ja.
Naja, er sagt ja, er ist ja der Erbe, der männliche Erbe. Und wenn wir davon ausgehen, dass
Ich
es
hatte gerade einen
irgendwie,
Fluch auf den Lippen.
ja, also gut, also ich will das jetzt nicht gutheißen, aber so, so rechtfertigt er das ja quasi. Er ist ja
Ja.
der einzig, es gibt jetzt den Onkel Julian, aber der ist ja schon alt und krank und dann ist er aber ja der einzig lebende männliche Erbe und er muss die Bürde tragen.
Ich habe es beim Lesen auch nicht so empfunden, aber das kam wahrscheinlich eher daher, dass ich diese Hauptcharakterin so überhaupt nicht leiden konnte. Und das so aus ihren Augen gesehen, dachte ich, der Typ ist bestimmt eigentlich ganz okay und sie beschreibt es bloß schlimmer, als es ist.
Wie heißt er noch?
Nicht Christian.
Charles.
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 Charles,
Genau,
ja.
ich glaube, Dan kommt auf einen sehr, sehr, sehr wichtigen, zentralen Punkt, glaube ich. Ich glaube, wie sehr du für oder gegen Charles bist, hängt, glaube ich, stark daran ab, wie sehr du für oder gegen Marycat
Genau,
bist,
weil ich
weil.
dachte so, ihre Schwester, die eigentlich ganz sympathisch rüberkommt, die ist ja auch dem gegenüber sehr offen so.
Genau.
Und dann denke ich, da ist ihr Blick halt getrübt. Aber so ging es mir halt beim Lesen nur und ja.
Ja, ich glaube,
Also ich.
ich fand eher, weil er repräsentiert, da komme ich denn her, so ein bisschen schon so diesen rationalen Kapitalisten an, der sagt halt, also es geht ja viel darum, so, hey, die Marycat, die vergräbt einfach die teure Uhr im Garten oder vergräbt überall die teuren, was waren Silber- oder Goldmünzen. Und das seid ihr denn
Schon
bescheuert? Ihr könnt,
sauber.
das ist doch Geld wert, das könnt ihr doch nicht machen. Und
Ja, das
ich.
wirkt schon raffgierig, finde ich. Also.
Der fand ich halt nicht, ja. Ich fand, der ist natürlich jetzt so ein Typ, der selber ein bisschen Versager ist, was ja auch rüberkommt, der das sein eigenes Vermögen, das seine Eltern halt verzockt hat, so. Aber er versucht ja trotzdem dann, auch wenn er es nicht kann, eigentlich das auf die Reihe zu kriegen, für die, die es halt noch weniger können aus seiner Sicht als er, so.
Also um das vielleicht für Leute, die das Buch nicht gelesen oder den Film nicht gesehen haben, so ein bisschen storytechnisch auf die Reihe zu bringen. Also die vier, nee, die drei leben
Drei erstmal,
erstmal
genau.
alleine in diesem Anwesen und dann kommt der Charles dazu, der Onkel Charles,
Nein, 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 nein.
Nee,
Cousin.
nee, nee.
Cousin,
Vetter.
okay,
Er ist
der
Cousin.
Sohn
Ja.
vom Bruder vom Vater.
Genau. Und der Neffe
That's
von
what
Onkel
cousin
Julian.
means. Ja, ich weiß, ich muss für mich nur einmal klar.
Ja, und
Natürlich,
der Neffe von Onkel Julian.
ja,
Der
und
Cousin von
ja,
der, ja.
der Punkt ist, der kommt halt da rein und die Väter hatten
Benimmt
sich
sich wie
aber
die Axt im Walde.
zerstritten und da gab
Ja.
es einen klaren Bruch
Ja.
und jetzt kommt er halt einfach so plötzlich nach Jahren, nachdem er sich nie gemeldet hat, sich nie um die gekümmert hat, kommt er halt einfach daher und macht sich so ein bisschen über das Geld her und an
Ja.
Konstanz ran.
Ja. Ich
Ran.
glaube, es wird
Genau.
ja impliziert, dass
Ja,
sein Vater
und
gestorben ist und somit seine
ja.
Einnahmequelle.
Na, es wird, ich finde, es kommt aber auch rüber, dass er keinen Kontakt haben durfte zu der Familie wegen dem
Ah.
Vater.
Oh,
Und
das ist
jetzt, wo
auch
der
ein
Vater
guter
tot
Punkt,
ist,
ja.
jetzt will er so das Ding halt
Das
antreten. So.
sagt er aktiv. Also so begründet er, warum er so
Ja.
lange nicht da war. Ja, ich durfte ja nicht, ich konnte ja nicht.
Was für mich
Sei
aber auch
nicht so
irgendwie Sinn macht,
leichtgläubig.
so in der Zeit, dass er halt sich dem Patriarchen untergeordnet hat und jetzt macht er so sein Ding.
Lässt sich von seinen Charmen nicht einnehmen.
Ja, ich bin ja dann, glaube ich, auch biased, weil ich den Film vorher gesehen habe und
Im
da.
Film wird er auch noch mal anders dargestellt.
Da bin ich halt unvorbelastet.
Ist ja auch
so.
besser. Also. Deshalb
Ja,
konntest du
aber
das
ich.
Buch ganz anders wahrnehmen als.
Genießen.
Nee, also ich meine, ist der gekommen und hat gesagt, ich habe hier ein Testament, ich bin offizieller Erbe. Nee, der ist
Nee,
reingekommen, hat
genau.
sich in das Zimmer vom verstorbenen Vater
Vater?
der
Ja.
Familie dort einquartiert, fängt an, den Schmuck zu tragen,
Genau.
die Klamotten zu tragen und fläzt da überall rum und krümelt mit seiner Pfeife überall und
Mit der
lässt sich von
Pfeife des
Konstanze
Vaters, ne?
bedienen und
Ja,
dann,
genau, ja.
dann hast du plötzlich, ach, Konstanze und ich heiraten
Der
und
zeckt sich
so
da
und
richtig ein, ey,
ja,
aber so richtig.
nee,
Also, der möchte halt das
geht gar nicht.
Familienoberhaupt sein, das neue Familienoberhaupt und
Was er daheim halt nie
ja.
sein durfte.
Ja, hat eine schreckliche
Ja,
Kindheit gehabt, wurde unter der
Und
Selber
der Arme. Die
Marycat
will er einfach nur loswerden dann.
Genau, so sehe ich
Die
das auch.
stört halt das
Weil
Geld.
sie das durchschaut,
Das
weil
hätte
sie
vielleicht
ihn
auch gut
durchschaut.
getan, so was er vorhat. Also ganz
Na,
ehrlich.
Du sprichst aber halt 1:1 wie er.
Ja, aber ich habe es vorher gelesen und
kommt der Mann rein und sagt den Frauen, was gut
was
für
hat sie.
Aber, er hat aber auch recht ein paar Punkten. Also muss man mal auch festhalten, was die zwei dann alleine veranstalten, macht's. Prüft ihn ja
rein. Wenn das nur Ende. Aus eigenem Interesse ist, doch scheißegal, ja. Alles andere ist ihm scheißegal.
Nein, Sam, du bist aufgehängt. Also jetzt. Ja. Und Constance, sie ist halt naiv, obwohl sie halt die ältere Schwester ist, aber sie ist halt sehr sanftmütig, naiv und glaubt ihnen das halt auch, lässt sich von ihnen ein bisschen einnehmen. Und Mary Kat durchschaut ihn halt. Und auch Julian durchschaut ihn doch auch. Der weiß doch auch, was Sache ist.
Ich finde, am Anfang ist Julian ja auch so für ihn eingenommen, aber über die Zeit, wo er halt immer so aufdringlich sich so als Oberhaupt aufspielt, da wird es Julian auch zu viel, weil er dann seine Bücher und seine Manuskripte anfasst. Mhm. Und da ist halt der Breaking Point, wo Julian auch sagt, ey, der Typ muss weg.
Ja, wobei ich da schon das Gefühl hatte, so Julian, der kriegt das schon alles nicht mehr so richtig mit. Der wollte dann auch sein Manuskript in die Dose und dann, was macht das in der Dose? Was ist denn das hier für eine Dose?
Fand ich sehr unglaubwürdig alles mit Julian. Also von wie es geschrieben war. Also hat mich nicht überzeugt.
Helena?
Nein, was dann quasi ein Rätsel war, was ich verfolgt habe, ist nämlich, weil Julian hat über dann weite Strecken Mary Kat dann einfach ignoriert. Und ich wusste einfach nicht, und dann habe ich gedacht, ignoriert er sie jetzt einfach, weil sie so anstrengend ist und er sich halt keine Kraft aufwenden möchte, um mit ihr dann zu interagieren. Oder weil das ja halt alles sehr, alles so mysteriös ist und halt dann diesen ein bisschen geisterhaften Touch hat, dann dachte ich, oder ist Mary Kat schon tot? Da dachte ich wirklich
weil
so.
Weil sie niemand sehen kann am Anfang in
genau,
der Stadt.
Genau, und dann
so.
Dachte ich halt okay. auch irgendwie, oder und natürlich sieht sie, aber die Schwester sieht sie, weil sie waren ja ein Herz und eine Seele. Und weil Constance ist ja auch so, man merkt ja, dass sie irgendwas verdrängt hat und irgendwas, und deshalb so ein bisschen so die devote Hausfrau spielt. Beziehungsweise weiß ich nicht, weil sie hat ja viele Neurosen und auch diese, wie nennt sich diese Angst, die sie hat?
Agoraphobie.
Also Angst vor weiten Plätzen
das Haus zu
und
verlassen.
Vor Menschen.
Das Haus zu verlassen.
Angst, das Haus zu verlassen. Das ja. andere ist Platzangst.
Okay.
Platzangst, ja genau.
Soweit kommt sie gar nicht.
Und,
aber
mein Punkt, genau.
Aber Mary Kat wird ja am Anfang auch im Dorf schon gesehen. Sie wird ja von den Kindern verspottet. Also dieser Reim, den die Kinder da immer singen.
Ja.
Denn wird sie ja aber in den Lebensmittelladen eigentlich ganz gut von der Inhaberin aufgenommen, die ja auch fragt, wie es geht und dass sie sich noch setzen soll und noch was, eine Schokolade oder eine Limo, irgendwas trinken. Also irgendwas zu irgendwas lädt sie zu trinken ein.
Für dieses Geisterding interagiert.
Ja, sobald dann einer dann kommt, der dann gegen sie wieder, oder wo sie meint, dass er gegen sie ist, oder sie komisch anblickt, und dann verlässt er ja auch wieder den Laden.
Ich meine, das wird alles noch ein bisschen mehr erläutert. Ich würde aber den einen Aspekt von Helena gerne aufgreifen. Der ist bei mir zwar ein bisschen früher gebrochen worden, aber trotzdem fand ich die ganzen ersten Szenen, wenn sie auch ihre Magie wirken lässt und so, fand ich das total spannend, weil ich dachte, ist das was Übernatürliches oder ist es das nicht? Fand ich einfach am Anfang, konnte ich das so gar nicht einordnen. Und das passt ja zu.
Und dann da.
Warte, ich muss noch einmal zu dem, weil das passt so ein bisschen zu dem Shirley Jackson Gesamtwerk, weil sie eigentlich auch so Gothic und sie schreibt ja auch eigentlich mehr Geschichten durchaus mit, in Anführungszeichen, realen Geistern. Also die wirklich schön gesagt, Maike. Ja. So, jetzt.
Nee, was ich jetzt Moment. Ja, ich wollte ja, deshalb, da habe ich mich auch gewundert, weil ich dachte, am Anfang war sie halt im Dorf, aber dann sogar weite Teile des Buches ist sie dann halt nur noch daheim und dann denke ich mir, okay, was ist jetzt Realität und was nicht, weil sie ja auch diejenige ist.
Sie können sich als Geister irgendwas erinnert haben von früher.
Ja, vielleicht. Oder aber dann kommt dann irgendwie nochmal ein Aspekt, dass vielleicht gibt es ja nur eine Person. Vielleicht sind Constance und Mary Kat eine Person. Und eine von denen ist gestorben und die andere lebt, also so eine gespaltene Persönlichkeit.
Habe ich nicht beim Lesen so wahrgenommen, aber ja, ist ein interessanter Punkt.
Weil beide ja Neurosen haben und Ängste und die sie auf ihre Art und Weise halt dann.
Ja, und ich finde auch.
Ja, Marycat ist in der Entwicklung so ein bisschen, also gedanklich ein bisschen, also wie eine 18-Jährige verhält sie sich halt nicht.
Nee, ja nee, gar nicht. Und, irgendwo stecken aber, geblieben. Und auch, dass es halt im Dorf Reime über sie gibt. So, das klingt auch schon so, als wäre sie so ein Geist, der irgendwie das Dorf heimsucht.
Ja, auch als so ein Außenseiter-Mädchen halt, mit dem nie was zu tun haben will. So.
Ja, das ist auch ein Kind.
Muss ja nicht gleich ein Geist.
Nee, aber so hat es sich für mich ein bisschen angefühlt. Auch wenn du vielleicht recht hast, dass das damals in so einer kleinen Stadt ein bisschen was anderes war. Aber ich finde, wenn du so an den Punkt kommst, wo Leute irgendwie Reime über dich haben, als wäre so die örtliche Legende, ich will jetzt nicht das Ende vorwegnehmen, aber hat man sie mal gesehen oder nicht? Und gibt sie wirklich, leben die wirklich immer noch da? Mhm. Fand ich wahnsinnig spannend.
Pass auf, wenn sie dich anguckt, dann fällst du tot um oder sowas.
Ja, genau. Aber so wie das Gruselhaus, wo sich halt keiner traut, hinzugehen. Und,
ja, genau, ja. Das machen doch, glaube ich, auch noch
genau, die weil Kinder, das ist dann am Ende.
Nee, aber ich meine auch zwischendurch, dass du dann, das ist ja auch ein langer Fahrt durch den Wald. Und dass einige Kinder sich dann bis zu den und den Punkt trauen, weiß nicht, ich glaube, das ist ein Anschlagpunkt, wo mal ein altes Gatter war. Oder nee, das Gatter ist ja noch da,
das schließt sie ja immer wieder. Das schützt die ja bis zum Ende, genau.
Genau, und ich glaube, bis dahin gehen die Kinder und laufen dann schnell wieder weg. Also, ja, wie jetzt bei Tannhöd, Beispiel, ja. Wo sie in dieses Haus da auch die Mutprobe gemacht haben.
Ich tue mich ein bisschen schwer und würde irgendwie gerne freier reden. Ist es für euch okay, wenn wir schon ein bisschen die Fazit-Diskussion...
Genau, bevor wir zum Spoiler-Ding übergehen, sollen wir vielleicht mal sagen, wie es beim Lesen ging.
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt, jeder hat auf jeden Fall nochmal die Bühne und alles raus. Dann fang du doch einfach direkt an.
Ja, also ich war halt irgendwie von Anfang an wirklich genervt von dieser Hauptperson. Habe überhaupt keinen Bock auf die Geschichte. Und ich lese normal so Sachen immer ziemlich schnell und da ist mir es wirklich, wirklich schwer gefallen und ich habe es dann wieder weggelegt und wollte nicht weiter mal nach den ersten zwei Kapiteln oder so, weil mich wirklich die Hauptcharakterin so aufgeregt hat und ich die so ein Arschloch fand. Und auch von dem, wie es geschrieben war, hat es mir jetzt nicht so super angemacht. So. Ich habe meine Meinung über den Schreibstil ein bisschen revidiert bis zum Ende hin. Ich fand dann, die Autorin konnte schon schreiben und die Geschichte war halt einfach nichts für mich. Aber ich habe mich halt gezwungen, es fertig zu lesen, so auf so einer Businessreise dann im Zug. Und hab das dann halt zu Ende gebracht, aber es ist mir schwer gefallen so. Ich hätte das, glaube ich, weggelegt, wenn es jetzt nur für mich dann gehabt hätte.
Okay. Ich bin ja auch nicht so durchweg positiv, will jemand aber jetzt einen positiven Maike, rutsch du doch mal einmal rein. Ich vermute dass es dir besser gefallen hat.
Ja, also ich fand Marycat von vornherein total sympathisch. Also es hat mich ein bisschen irritiert, dass er halt 18 ist und trotzdem so diese, also dieses kindliche Verhalten, das war was mir so ein bisschen, aber trotzdem fand ich sie, weiß nicht, ob da mein Beschützerinstinkt irgendwie durchgegriffen hat, also ich fand sie von vornherein sehr sympathisch und gerade wo sie dann im Dorf gehänselt wird, hat sie mich total eingenommen und dafür habe ich dann Charles halt umso mehr gehasst. Also ich konnte alles nachvollziehen, sie will ihre Schwester beschützen, sie nimmt das mit dem Geld nicht so ernst, weil sie sagt, sie haben ja alles, was sie brauchen. Das reicht ihr. Also finde ich auch sehr genügsam. Das ist auch eine gute Tugend.
Aber wo genau ziehst du dieses Sympathische her? Weil von Anfang an, ab Seite 1 oder 2, redet sie davon, Leute umzubringen. Und ist richtig krass brutal so für ihr junges, zartes Alter. So. Also die kann mir wirklich rüber, wenn du so einen psychopathischen Mörder schreiben willst und in seinen Kopf reinguckst, so habe ich sie gesehen, wirklich. Ich habe echt darauf gewartet, so, was passiert mit ihr oder wann dreht sie halt durch? So?
Ich denke, wir alle haben mal solche Gedanken und ich meine, die, und wir haben bestimmt nicht so viel durchgemacht, okay, also ist jetzt fiktiv natürlich, aber wie sie, und ich finde das dann vollkommen plausibel, dass sie dann so denkt dass sie macht ja auch ein Spiel daraus, wenn sie ins Dorf geht. So ein Brettspiel quasi. Die geht drei Schritte vor oder drei Felder vor. Und dass die Leute dann sie verhöhnen. Und was erwartet man dann? Denn natürlich denkst du dann, den würde ich am liebsten, der soll doch tot umfallen. Puh, so.
Weiß ich nicht, du.
Das ist ja nur gedanklich. Das wünschst du vielleicht nicht jeden. Also auch nicht wirklich an den Leib, aber ich denke, jeder hatte schon mal solche Gedanken.
Und die Antipathie, die ihr entgegengebracht wird, die ist halt schon krass.
Also, ja, finde ich nur.
Und denn, die wird ja auch offen ausgesprochen. So, also wenn dir immer jemand sagt, ey, du solltest eigentlich aus diesem Dorf, deine ganze Familie sollte hier verschwinden, ihr sollt einfach gehen, ihr sollt nicht mehr hier sein, dann staut sich schon was bei dir auf. Mhm. Macht, glaube ich, was mit einem.
Kann ich auch verstehen. Ja, wahrscheinlich habe ich es dann nicht so, ich war halt einfach von Beginn nicht auf ihrer Seite und habe dann alles, was besonders negativ war gegen sie, halt aus ihrer Sicht auslegt, sie bildet sich es halt ein, so. Aber ja, du hast natürlich recht, dass das mich dann durch Gegenleute einnimmt, kann ich verstehen, aber das kam beim Lesen halt nicht so rüber, dass wirklich alle so sie hassen, sondern der Hasskampf für mich von ihr halt aus. Aber ja.
Und sie hat ja aber mit der Inhaberin ja gut interagiert. Also das war ja, die war ja nett zu ihr und Mary Cat war nett zu ihr. Also es, sie ist ja nicht grundauf böse. Ne? Sie will ja nicht jeden irgendwie ans Leder, doof gesagt.
Ja, sie schützt sich einfach nur vor den.
Genau. Vielleicht ist das auch so eine Trotzreaktion. Ja. Ne?
Dann nimm du doch jetzt mal den Ball auf.
Ich sehe es auch ein bisschen,
ich war auch immer
ein bisschen anders. Sei es dann, ich zum Beispiel kann ich mich erinnern, dass ich mal, ich hatte bunte Strumpfhosen an und dann wirst du, wenn du dann durch die Straßen des Dorfes gehst, dann wirst du schon angeschaut oder dann hat meine Tante meine Stulpen versteckt, weil die nicht schwarz waren oder sondern halt farbig und sie meinte so, nee, so kannst du nicht rausgehen.
Weil du die Dorfhure warst.
Dein Chef hat doch auch deinen Mantel versteckt.
Stimmt, mein Chef hat auch meinen grünen Mantel versteckt, ja. Und deshalb kann ich so ein bisschen damit sympathisieren, weil man, weil ich habe halt auch gemerkt, halt, die haben halt viel Negatives erlebt. Wir finden ja später auch raus, dass in der Familie auch nicht alles eitel Sonnenschein war.
Das ist untertrieben.
Und ich hatte es halt auch so wahrgenommen, dass halt, also Mary Cat möchte ja auch nicht ins Dorf und dann versucht sie das halt, aber sie muss halt, weil sie halt ein Lebensmittel brauchen und dann macht sie das halt so spielerisch und das fand ich schon sehr gut. Also das war eine tolle Methode, wie sie dann trotzdem diese Angst überwindet und natürlich, wenn du dein Leben lang halt dann irgendwie weil Hass und Wut auf dich einprasselt, dann...
Aber die Wut, die sie so richtig in ihrem Kopf hat und so, das ist ja auch nicht wirklich normal. Also, weil, Maike, du hast ja vorhin gemeint, jeder hat schon solche Gedanken gehabt irgendwie. Ich finde, es ist schon extrem. Also, ja.
Ja, aber schlägt ihr ja auch hart in, also, ja, dieser dennoch. Kinder. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wie er geht.
Ich fand sie bedrohlich und hätte Angst vor ihr, ganz ehrlich.
Ja, aber dann ist die Frage, wer war der Auslöser, aber dieser Kinderreim, den fand ich auch schon ziemlich hart. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er geht, aber ich dachte, wow, Alter, den fand ich schon sehr heftig.
Ja, und man merkt halt, dass beide haben halt diese Neurosen und das macht ja auch etwas mit einem und ich fand das halt spannend, darüber zu lesen und ich glaube, dass sich viele vor allem wahrscheinlich viele junge Frauen in den 60er Jahren halt vielleicht auch ein bisschen so angesprochen gefühlt haben.
Ja.
Und dann halt noch mit diesen Gothic-Elementen, dass es so ein bisschen so halt wie eine Geistergeschichte wirkt, fand ich das ganz spannend, herauszufinden, was denn jetzt dahinter steckt. Ich habe sich mit Mary Cat irgendwie auch nicht so, ich habe sie nicht ganz verstanden, aber ich glaube, das war auch der Punkt, also den die Autorin machen wollte. Man soll sie wahrscheinlich auch nicht verstehen und auch nicht mit ihr sympathisieren vielleicht.
Ja, und vom Schreibstil her, also ich konnte es kaum aus der Hand legen, also ich hatte das.
ich bin zwar auch gewillt,
das Buch jetzt. Ich finde es schön, dass wir so verschiedene Blicke
drauf haben. Ich bin gewillt, das Buch jetzt durchaus in der Diskussion zu verteidigen, weil es mir im Endeffekt gefallen hat. Ich möchte aber auch und muss betonen, dass ich über lange Strecken beim Lesen ging es mir wie Dan. Ich habe den Anfang hatte ich mit Helena zusammengelesen und dann habe ich mich so schwer damit getan. Ich habe zwei Seiten gelesen und ich hatte keine Lust mehr. Ja, ich habe genau. eine
ich
Seite.
Ich habe aktiv keine Lust gehabt, weiterzulesen, weil jede Seite genervt hat. Ja,
ich fand's. Ich bin einfach nicht reingekommen in die Geschichte. Ich kannte auch die Grundzüge schon vom Film, muss man dann auch fairerweise sagen. Und das zog sich sehr, 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 sehr lange. Und dann ging es aber, irgendwann war dann der Knoten gebrochen, nachdem ich mich irgendwie durch so 30, 40 Seiten gequält habe. Und ich muss gestehen, ich bin kein schneller Leser. Ich bin es gewohnt, mich durch Bücher manchmal durchquälen zu müssen, die ich einfach lesen möchte, gelesen haben möchte manchmal auch, gebe ich zu, weil ich so pretentious bin. Aber dann ging es. Also dann die letzten 70, 80, 90 Seiten, was immer die zweite Hälfte, dann war es irgendwie, dann war es okay, dann fand ich es spannend. Und dann hatte ich auch trotzdem hinterher richtig Lust, den Film nochmal zu sehen. Und krieg jetzt beides schon wieder nicht mehr gut auseinander, weil ich den Film dann, ich glaube, ich habe das Buch zu Ende gelesen und denselben Abend oder den Abend drauf dann den Film gesehen. Kommen wir später dazu. Also insgesamt fand ich es dann gut, kann aber total verstehen, wenn es einem geht wie Dan. Und ich kann auch total verstehen, wenn man das Buch dann einfach aus der Hand legt und sagt, ja, nee, ist auch wieder dann fairerweise, das Buch ist halt auch 60 Jahre alt und Schreibstil hat sich und Sichtweisen haben sich seitdem geändert. Genau, damit möchte ich mein Meinungspiece erstmal abschließen und wird an Sam übergeben. Ich bin gespannt, wie deine Akustik ist, Sam. Du hast die Location komplett gewechselt.
Ich habe Location gewechselt. Ich hoffe, du kriegst den irgendwie noch ein bisschen gerade zwischendurch. Jedenfalls hatte ich zwischendurch auch lange Strecken, wo ich das Buch weglege.
Du bist ganz abgehackt, und Sam.
Schwer wieder reinkam. Aber so die Klammer und die Geschichte als Ganzes fand ich dann doch sehr sympathisch. Also Mary Cat, ja, ist leicht erschreckend. Also wenn man so von außen sie betrachtet hätte, würde sie vielleicht so als unangenehme Psychopathin rüberkommen, aber weil es aus ihrer Perspektive erzählt wurde, war ich so genremäßig so abgeholt, dass sie so als Störenfried dazwischen funkt und so ihre Vorstellung hat. Immer diese random Lösungsansätze, so, ich muss den und den Charm nochmal prüfen, der funktioniert vielleicht nicht und vielleicht, wenn ich das dort vergrabe und hier ist die Energie am stärksten und weil ich den Charles so unsympathisch fand, hat mich das sehr amüsiert, dass sie da so, der war vorlaut beim Abendessen, ich gehe jetzt hin und mach sein Bett nass oder trete den Spiegel ein und dann, also er hat sich schon gestört gefühlt, aber eben nicht auf der Ebene, wo sie drauf gezielt hat, ne?
Mhm.
So,
also auch noch kindlicher quasi dann, ne?
Ja, so dieses kindlich-magische, so, ich zerstöre jetzt die Energie in dem Raum und dann kann er da nicht mehr sein, oder auch die Interaktion mit der Katze die ganze Zeit.
Mm.
Dass sie eher mit der Katze auf einer Wellenlänge ist als mit Menschen.
Charakter, die Konstanze
ist noch sehr, sehr innig, aber ansonsten immer sehr misstrauisch und dann zerstörerisch auch. Ne? So, die guckt einen so an und wenn du nicht gut riechst, dann meistens runter, so wie eine Katze in die Vase vom Regal oder so.
Mhm. Deshalb auch
Mary Cat. Ja, ja.
Ja. Heißt ja Mary, eigentlich heißt es Mary Catherine oder wie? Ich weiß
nicht. Ja, Mary Catherine, ja.
Ja.
Ja, und auch, wie war es noch, ihre Schwester Mary Catherine Constance und Charles nennt sie dann Connie?
Ja. Ja. Auch das, unangenehm.
Ja, ja, das war, das fand ich auch Conny, krass übergriffig.
Wie
ja.
gesagt, er ist nur übergriffig.
Und also am Anfang wird Marika, die einkaufen geht, Constanze ist sehr empfindlich. Ne? Da muss alles nach Routine gehen, sonst passiert was Schlimmes. Sie rastet aus und wissen nicht genau. Mary hat so ein bisschen auf Eierstrahlen vom Charles und dann ist es genau umgekehrt. Oder auch als der erste Besuch kommt, ist Constanze dann eher die, die sich anpasst und so gastfreundlich und ja, okay, ich koche dann halt für noch einen mehr und so. Und die Mary Kat fühlt sich gestört.
Nee, das war bei den Gästen am Anfang nicht, also war es schon so, dass Mary Kat sagt, nee, die dürfen das doch nicht machen, da kann doch jetzt eine mehr kommen, die wissen doch, wie Constance reagiert. Da war sie noch, da musste noch alles nach Schema F laufen für Constance.
Ja, aber hat Constanze wirklich so empfindlich reagiert?
Nee, hat sie nicht, die war sehr gastfreundlich, ja.
Ja, aber alle waren überrascht, dass sie es schafft.
Ach so, okay.
Ja, aber das ist das, was sie ja gut konnte. Kochen und Gastgeberin sein.
Habe ich auch so empfunden.
Ja, also in allen anderen war sie irgendwie so unsicher und hat sich nicht rausgetraut, aber wenn es ums Kochen ging.
Und in ihrem Haus jemanden zu empfangen, das war okay.
Das war okay und das hat sie irgendwie auch, also vielleicht sogar glücklich gemacht. Ich weiß nicht. Ja. Weil das war doch das Wichtigste.
Die Teetassen der Eltern, die nicht angeschlagenen Teetassen.
Ja, genau, ja.
Also Constance war für mich als Figur schwer greifbar.
Ja, sie war immer so angepasst, ne? Hatte zwar immer ihre Erwartungen und wenn es nicht so läuft, hat sie einen Moment gebraucht und dann so, naja gut, dann mache ich halt jetzt die Küche sauber. Ist schon alles okay.
Ja, genau. Sie hat ihre Gefühle unterdrückt und hat halt irgendwas Schlimmes erlebt. Und damit ging, also das habe ich so rausgelesen und dann wusste man ja auch was, irgendwann weiß man ja auch, was passiert.
Wir können ja jetzt den Spoiler setzen. Wir haben jetzt jeder nochmal gesagt, wie wir das Buch fanden. Ich glaube, die Leute haben jetzt eine Idee, worum es geht, wie es ist, ob sie es vielleicht lesen wollen oder nicht, ob sie sich überraschen lassen wollen oder nicht. Würde ich sagen, können wir jetzt frei reden.
Okay.
Also, ich muss.
Für mich war das Spannendste. Oder willst du anfangen?
Nee, ich würd gar nichts erzählen. Da kannst du gerne sofort einsteigen. Ich finde nur.
Achso, ich wollte gerade den Plot erzählen.
Also ein zentraler Punkt ist ja der Reveal, wie jetzt die Eltern gestorben sind und nicht. Und ich finde einfach nur total toll, wie das so nonchalant in so einem Nebensatz plötzlich fallen gelassen wird. Und du beim Lesen so bist ich bin so drüber gestorben. So, Moment, was?
Yeah. Ja, Constance sagt das in so einem Nebensatz.
Genau, wo die dann zusammenliegen nach der Katastrophe, so nachdem dann alles abgebrannt ist. Mhm. Ja. Und für mich war wirklich so das Spannende am Buch, wobei ich mich ja durchquälen musste, doch halt, wer ist jetzt dafür verantwortlich? Und in meinem Kopf war es die ganze Zeit halt so, es war auf jeden Fall Mary Kat, so. Mhm. Aber dann dachte ich so, weil ich so denke, ist vielleicht so ein Twist, dass Constance, das liebe Mädel, wo keinem was Böses ist, dass dies vielleicht doch war. Also das war so, was ich mir beim Lesen so gedacht habe. Halt.
Ja. Wir hatten gar nicht erwähnt, dass Constance ja auch in Haft war. Ja. Sie wurde
Wissen wir ganz spät erst. Das weißt du am Anfang
nicht. Also es geht
ja
darum, um jetzt die Zuhörer einmal ins Bild zu setzen. Die Familie, Mary Kat und Constance hatten auch noch einen jüngeren Bruder, Thomas. Und die lebten alle mit Julian und seiner Frau, den Namen habe ich aber gerade vergessen, zusammen in dem Haus. Und sie waren aber kinderlos, sie konnten keine Kinder bekommen. Ja. Und bei einem Abendessen...
Großes Familiendinner,
wurde der Zucker vergiftet.
Genau. Und dann wird immer wieder besprochen, wer denn Zucker nimmt und wer nicht. Ja. Und
genau,
wer wie viel.
Und Constance.
Der Julian ist so detektivmäßig unterwegs und will so in seinen Memoiren das aufdröseln, obwohl er schon halt.
Genau,
dement
und Constance
ist.
Wurde für schuldig auch gesprochen und saß deswegen auch in Haft, weil sie halt einfach gar keinen Zucker auf ihren Himbeeren, was auch immer, irgendwelche Beeren nimmt. Und Julian ist den Anschlag, also seitdem sitzt er im Rollstuhl. So, das kann man ja.
Genau, er hat nicht so viel genommen, aber...
Genau. Ja, also, und
Mary Kat war ohne Abendessen aufs Zimmer geschickt worden?
Genau, genau. Und der jüngere Bruder, also der Thomas und die Eltern sind beide daran verstorben. Genau, und deswegen wurde Constance immer, oder wird auch bis zum Schluss verdächtigt, dass sie es war. Und im Nebensatz, wo sie in ihrer Höhle sind, sagt Constance im Nebensatz, ich kann das gar nicht mehr genau wiedergeben, aber dass halt auf jeden Fall Mary Kat das war.
Ja, und da saß ich da und gesagt, ich habe triumphiert. Ich wusste die ganze Zeit, dass sie so eine Psychopathin ist. Ja,
und Constance hat auch gesagt, ich wusste schon immer, dass du es warst. Mm.
Ja, oder aber so, darüber reden wir.
Darüber reden wir ja nicht mehr.
Ja.
Mich hat es tatsächlich auch nicht überrascht, dass sie es war. Also.
Ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht mehr drüber nachgedacht. Aber das mag ich immer besonders gern, wenn sowas dann kommt, wenn du gar nicht mehr damit rechnest. Und so neben, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich habe so drüber gelesen, so, Moment, habt ihr es gerade jetzt plötzlich einfach gesagt, dass ihr es wisst, die ganze Zeit, und keiner sagt es mir? Mir?
So andererseits, Constance wäre ja zu offensichtlich gewesen, da sie keinen Zucker nimmt. Aber es hätte mich jetzt auch nicht gewundert, weil sie halt so eine Stille ist und stille Wasser sind tief, da können durchaus auch irgendwelche, wir wissen ja, dass sie ihre Gefühle unterdrückt und da hätte auch durchaus was kommen können. Ja.
Und wir wissen, dass Mary Kat die Geschichte erzählt und Constance über alles liebt. Also,
genau, das war halt dieses gebiaste, ihre idealisierte Schwester so hat.
Genau, und was für mich super schwierig war, und ich glaube, da kam Sam vor noch rüber, so Charles ist ja schon krass übergriffig und dann kommt halt das ganze Dorf und schlägt halt einfach gefühlt so die ganze Wohnung und alles kurz und klein. Und ich, also.
Ja, es brennt ja. Also das Haus fängt Feuer.
Weil Mary Kat Charles eins auswischen wollte.
Genau. Ja. Und dann fängt das Haus an zu brennen. Und dann kommen halt, das sehen dann alle und freuen sich auch, also alle Dorfbewohner.
Also es kommt immerhin die Feuerwehr.
Genau.
Die kommt, aber auch der Mob.
Ja, aber die kommen und löschen das Feuer.
Und dann schlagen sie das Haus kurz und klein.
Also die angestaute Wut, die muss raus.
Ey,
und du siehst ja, mit Charles, der will ja nur an diesen...
Er will nur den Safe rausholen.
Der will gar nichts wichtig. Anderes. Also erklärt es doch schon ganz allein diesen Charakter. Ja. Er will niemanden retten, er will einfach nur...
Helft mir, den Safe rauszutragen.
Siehst du, wo die Prioritäten sind. Genau.
Gott. Ja. Also, keine Ahnung.
Ja, und das war... ich weiß, das war schon, als ich den Film gesehen habe, war das unglaublich schwer für mich zu ertragen und beim Lesen.
Das war dann so eine Mob-Mentalität,
ja,
ne?
Also ja, richtig. Und vor allem, weil die halt so wehrlos sind, die zwei. Ja. Und ich einfach nur denke, so wie bei Dream Scenario, da sitzt ja auch denkst so, ey, das kann nicht sein. Das kann nicht, da musst du jetzt die muss jetzt allen auf die Fresse gehauen werden. Ja. Und zwar mit Anlauf.
Ja, weil niemand von denen hat sich je ausgesprochen. Alle haben ihre Gefühle unterdrückt. Niemand hat je kommuniziert.
Das ist ein bisschen der Zeit halt. Ja,
und irgendwann eskaliert es einfach. Ja, genau, Maike. Mhm. Und dann
ja, und es ist halt nichts davon gerechtfertigt. Sorry, nichts davon ist ansatzweise gerechtfertigt.
Die Dorfbewohner, die merken danach.
Ja,
also wenn Julian
schon
stirbt, genau. Genau, dann, aber erst dann ist so plötzlich so, wow, und dann wird das auch alles irgendwie aufgelöst und es ist allen irgendwie peinlich und alle sind betroffen.
Und alle bringen später Essen vorbei und es tut ihnen so leid. Und ich so, ja, aber auch da wieder, also das ist doch auch keine aufrichtige Entschuldigung. Also es ist...
Naja, weil sie ja wieder anfangen,
ihre
Gefühle zu unterdrücken. Das ist ihre Art, sich zu entschuldigen.
Ja, aber die ist halt scheiße. Sorry.
Ja, also mein Empfinden ist so, dass sie in dieser Nacht alles rausgelassen haben und selber gemerkt haben, dass es halt natürlich nicht richtig ist, dass es mit denen durchgegangen ist, doof gesagt. Also das klingt jetzt verharmlost, ne? Aber das aber
was ja bestehen bleibt, ist halt, dass doch ein Punkt da ist. Das ist eine unbestrafte Mörderin, die halt da sitzt. Und das ist so, wenn willst du nicht in der Mitte halt auch haben. Das ist dann auch schon wieder von dem Punkt nachvollziehbar.
Ja, aber alle von denen sind auch unbestraft davon gekommen für Hausfriedensbruch, für weiß ich nicht.
Das ist halt so ein,
und dann sind halt so alle ins Gefängnis.
Das ist halt so ein Ding, das so familial kinslaying ist halt so die Ursünde in jeder kleinen Gemeinschaft. So.
Was heißt
das? Nein, aber wie gesagt,
es gibt halt einen Mord, das war jetzt grundsätzlich halt in der Vergangenheit nicht so was Schlimmes, aber wenn du halt Familienmord begangen hast, das war halt so die größte Sünde, die du halt begehen kannst. Und das war halt unverzeihlich. Und das kommt so ein bisschen aus dieser Zeit halt, wo das dann noch nachklingt, obwohl es dahin schon vorbei war, diese
Ja, aber nichts davon rechtfertigt, was sie gemacht haben.
Was der Mob gemacht hat, nein, aber trotzdem erklärt es halt so diese Situation.
Ich wollte aber noch sagen, dass sie sich halt alle davon angestachelt, also jeder hat jeden irgendwie noch angestachelt. Ja. So, und alle haben übertrieben. Und nächsten Tag merken sie, oh, das war vielleicht ein Ticken drüber, ein Ticken zu sehr. Und dass das so, dass das ja eigentlich auch nicht die Menschen sind, die sowas vielleicht machen würden. Also so Sprüche, ja, ne, ja, schon, aber halt nicht handgreiflich oder gegenüber dem Besitz und Vandalismus und alles, und dass sie normal so nicht reagieren würden. Das war vielleicht die Anonymität, der Gruppenzusammenhalt, ja, Zwang, was auch immer. Und ja, dass sie sich gegenseitig so hochgepeitscht haben.
Das macht es halt sehr zeitgenössisch relevant, ne? Die Anonymität und die Gruppendynamik, das sind zeitlose Themen. Und genau, Dan hat halt vollkommen recht. Das rechtfertigt nichts, aber es erklärt vieles. Und das ist halt leider gut geschrieben.
Also, genau, und deswegen habe ich es dann auch am Ende wieder so revidiert, wo ich drüber nachgedacht habe. Ich habe am Ende, das Buch hat mich halt genervt und ich fand es nicht gut geschrieben, aber ich dachte dann eigentlich später, die Autorin kann halt schon schreiben, nur mir hat die Geschichte halt überhaupt nicht gefallen, die Charaktere, aber sie kann offensichtlich was, ja. Ich habe mich da auch mit einer Literatin ausgetauscht, deren Meinung ich sehr schätze, ja, und die hat mir das dann noch ein bisschen erklärt halt, dass diese Shirley Jackson ja auch ganz bekannt war und als Autorin und hat viel bessere Sachen noch geschrieben als dieses Buch.
Moment, ich möchte kurz erwähnen, dass das Buch, was ist es hier?
1962.
Eins der vier besten Bücher von 1962.
Genau.
Es halt liegt im Auge des Betrachters halt.
Ja, absolut.
Oder
absolut.
Der Betrachterin.
Oder Lisa.
Nee, wir sind ja mit diesen
Leserin.
Auf diesen Nebensatz nochmal ganz kurz zu springen. Sorry, ich gehe nochmal kurz einen Schritt zurück.
Wir haben Zeit.
Da finde ich, dass Constance ja ihre Opferrolle quasi, dass sie sich, also sie akzeptiert, dass sie sich für Mary Kat geopfert hat ins Gefängnis. Entschuldigung, ich mache Anführungsstriche. Mit diesen
Nebensatz. Bei Gefängnis oder bei geopfert?
Bei geopfert.
Okay, ja. Also, sorry. Ich
kann, also, ja. Also sie weiß schon, ja, okay, Mary Kat, hier, ich bin für dich ins Gefängnis gegangen. Das sagt dieser Nebensatz meiner Meinung nach eindeutig. So mit so einem Augenzwinkern vielleicht.
Wir versuchen, Bier gerade auszutauschen.
Ja, ich habe zu reden. Nur meiner zur Seite.
Weil Constance wusste, wer den Mord begangen hat. Und ich meine, aber Mary Kat, wie alt war sie denn, als sie den Mord begangen hat?
12.
So. Ja, es war ja noch ein Kind.
Genau, es war vor 6 oder 7 Jahren, ja. Also musste 12 gewesen
und,
sein.
Und ja, da verstehe ich schon, dass die große Schwester die kleine Schwester beschützen möchte. Und
naja, es war damals, vielleicht hat die noch da irgendwie ins, weiß ich nicht, trotzdem Arbeitslager oder wo auch immer.
Wir reden von USA, oder?
ja, schon, stimmt, nicht England, nicht England.
Neuengland habe ich so für mich im Kopf gehabt. Sie ist wahrscheinlich ins Kinderheim gekommen oder so.
Ja, und vielleicht wusste Constance ja, dass das gab ja keine Beweise, die sie halt, die ihre Schuld bewiesen hätten.
Ja, stimmt.
Deshalb wusste, also, ja.
Hey, wir reden immer noch von USA und es ist immer so ein Long Shot mit der Jury. Also, sie hätte auch dafür hingerichtet werden können. Und sie war bereit, es für ihre dumme Schwester zu machen.
Für ihre kleine Schwester. Für ihre kleine
Monster.
Schwester, die
Mörderin.
Aber wir wissen ja nicht, es wird ja auch impliziert, dass die Eltern, beziehungsweise auch der Vater, die Mary Kat
tyrannisch waren.
Ja.
Aber finde ich es nicht echt krass, dass ein 12-jähriges Kind seine Familie ermordet, so ein bisschen.
Ja, aber also sie wird ja schon als leicht zurückgeblieben dargestellt.
Puh.
Und dann das noch 6 Jahre früher. Ich weißt du, jemand, der halt rumläuft und Analogiezauber wirkt, ich weiß nicht, ob sie halt wirklich versteht, also ich hätte das ein bisschen gefühlt, dass sie nicht so ganz versteht, was es eigentlich heißt, jemanden zu töten und wie der dann nicht mehr da ist und was dann damit passiert.
Ah doch, das hätte ich
schon. Meint ihr wirklich?
Ja.
Ich bin mir,
ja.
Ich würde sie,
ich finde halt so,
also
ich hätte auf unzurechnungsfähig plädiert vor Gericht.
Kein Fall.
Doch, plädiert hätte ich darauf, ob ich damit durchgekommen wäre.
Ich finde halt so ein Mensch, du kannst halt immer sagen, wer ist dann schuld dran? Sind es die Eltern? Sind es die Umstände? Aber irgendwas bringt ja Menschen dazu, andere nicht umzubringen. Das ist ja so ein, ich finde, das ist ja so ein menschliches Bedürfnis, dass du halt Leuten kein Leid zufügst und wenn ein zwölfjähriges Kind sowas schon in sich hat, dann ist es nicht ganz normal. Also,
ja,
dann gibt es da große Probleme.
Also, ich bin bei dir. Ich finde es interessant, dass ich das Verbrechen von Mary-Kate längst nicht so schwer gewertet habe beim Lesen,
ja,
wie jetzt den Hausfriedensbruch und den Vandalismus und so. Weil irgendwie war das war halt irgendwie schon abgehakt und das war halt, also nicht, dass es okay war.
Es wurde schon mehr verurteilt.
Nee, aber ich, so verjährt Mord, glaube ich. Aber,
es wurde wer verurteilt.
Ja, aber es war irgendwie für mich nicht mehr. Ich weiß nicht, ich kann es gar nicht.
Weil wir die Eltern vielleicht auch gar nicht kennengelernt haben. Vielleicht liegt es daran.
Gab es diesen Flashback mit den Eltern zusammen, den es im Film gibt, im Buch nicht?
Von Eltern erfährst du gar nichts.
Okay. Okay.
Man weiß nur, dass das Dorf die gehasst hat.
Weil die halt reich waren.
Weil sie reich waren.
Und dass dann halt der Bruch kam mit den anderen Brüdern.
Ja, aber ich glaube, was mich dann daran irritiert, ist, dass Mary-Kate gefühlt schon primär mit Liebe von den Eltern spricht. Deshalb habe ich nie so wahrgenommen, dass sie die töten wollte.
Nee, nicht mit Liebe. Ich glaube, sie...
Ihre Mutter.
Habe ich auch so empfunden. Sie idealisiert es so, weil sie halt mit ihrem eigenen Verbrechen das halt verdrängen möchte. Und deswegen malt sie sich vielleicht eine Welt, die es so aber niemals gab.
Okay, also du sagst, sie beschreibt die schon als Idealbild und die anderen sagen mir, nein, hat sie nicht, weil
nicht
ihr das auch
Liebe.
So sieht. Wie,
ja,
okay.
Ja, schon, ja.
Erklärt mir das bitte. Für das, kannst du das ausführen, Helena?
Soll ich oder möchtest du, Michael?
Nee, mach du mal.
Also ich habe das eher so gesehen, dass, ich hatte das tatsächlich so verstanden, dass der Vater sie wirklich tyrannisiert hat. Und sie hat quasi, ich weiß nicht, was da noch vielleicht passiert ist, aber sie hat es, ich glaube, auch was gewisse Dinge verdrängt. Und das wurde ihr vielleicht so, sie war ja noch jung, ein kleines Kind, das so ein bisschen so eingetrichtert, so, ja, du musst ein braves Kind sein. Und ich muss ein braves Kind sein. Ich muss meinem Vater gehorchen. Ich muss das und das tun. Und irgendwann scheint ja irgendwas auch dann eskaliert zu sein. Hm. Und ich und sie spricht ja auch dann darüber, dass sie dann auf ihr Zimmer geschickt worden ist, ohne das Abendessen. Aber so, wie sie dann drüber spricht, das ist halt so für sie, also die Gefühle, die dahinter stecken, sind irgendwie viel intensiver als das, was sie halt dann irgendwie von sich preisgibt. So hatte ich das rausgelesen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen...
Ja. Und deswegen ist sie da vielleicht auch in der Entwicklung stehen geblieben. So
ja, vielleicht ist sie deshalb noch
auf
die Zwölfjährige.
Zwölfjährigen.
Ja.
Also war sie mit 12 gar nicht zurück, sondern ist einfach nur dann hängen geblieben.
Also meinst du, implizierst du jetzt, ihr Vater hat sie missbraucht oder so?
Das würde ich, nein, also das kann ich jetzt nicht, vielleicht hat er
emotional.
Sie,
emotional
missbraucht und vielleicht hat er die Hand erhoben oder also.
In 62 ist davon auszugehen, dass er die Hand erhoben hat.
Ja, ja.
Aber da, also
und dann wurde sie halt so geprägt, aber und hat vielleicht dann, klingt jetzt blöd, instinktiv dann irgendwie ein, oder ist im Affekt raus gehandelt, weil sie halt diese
Also du sagst halt, du liest praktisch raus, dass da dass eine gewalttätige Familie war?
Irgendwas war, ja.
Okay, das habe ich halt im Lesen wirklich nicht wahrgenommen, aber dann habe ich nicht vielleicht genug aufgepasst.
Und
macht
auch
Sinn
Konsten
für mich, was
zu
du
schützen.
Sagst. Ja.
Auch um Konsten zu schützen irgendwie.
Ja, und auch um,
und
ja.
Thomas war ja, Thomas, also der jüngere Bruder, der jüngste von den dreien quasi.
War ja ein Junge.
Wie ist Genau, war ein Junge, wurde ein bisschen hochgehoben in dem Sinne.
Ja, vielleicht.
Und die Mädchen wurden abgetan.
Ja,
also.
Ja. Und vielleicht ist es auch das halt, vielleicht hat das, ist deshalb Constance auch so erpicht drauf, halt die perfekte Hausfrau zu sein, weil das wurde ihr so.
Die Anerkennung.
Genau.
Mhm.
Und eigentlich, und vielleicht wollte Mary-Kate aber nicht diesen Weg gehen, weil sie wusste, das ist nicht das, was mich glücklich macht. Und aber ich werde da irgendwie hineingeprügelt. Das ist jetzt auch nur, also das ist nur, sind auch nur Spekulationen.
Genau, das ist auch nicht
genau,
von mir.
Genau, dass es generell ein unangepasstes Mädchen ist. Ne? Also so die Mädchenrolle, die sie nicht gewillt ist einzunehmen.
Das kommt auch nicht von mir, das ist auch von der Freundin, mit der ich mich darüber unterhalten habe. Sie sagt halt, diese Shirley Jackson hat öfter solche Sachen geschrieben, dass jemand aus seinen gesellschaftlichen Rollen halt auszubrechen versucht und dass das halt wie so ein, man ist halt so festgelegt als Frau, gerade in dieser Zeit und deswegen hat es so eine Seite angeschlagen, die halt damals total verfangen hat, was ich für mich halt gar nicht gemerkt habe beim Lesen, mir auch nicht so mich da rein empfinden konnte.
Ich möchte erwähnen, dass laut meinem Skript Lethem das als kryptofeministische Erzählung deklariert hat, was ich einen total geilen Ausdruck finde. Aber das ist ja, also, weil das impliziert ja genau das, ne? Also das ist an sich, es ist pro Feminismus, aber halt sehr verschachtelt, verpackt. So,
da muss sich schon mit der Thematik beschäftigt haben.
Genau, da muss es schon irgendwie dreimal lesen und nochmal drüber nachdenken, vielleicht einen Podcast drüber machen, um das dann aufzuarbeiten und zu verstehen.
Also ich werde das Buch bestimmt nicht nochmal lesen, aber ja.
Ich auch nicht. Obwohl es nicht so lang ist, unsere Regel ist ja maximal 200 Seiten.
Warum eigentlich?
Wegen mir.
Zwei Tage?
Nein, tatsächlich, also wir haben das Podcast-Konzept aufgehört. Ich habe gesagt, ey, alle wollten unbedingt Bücher lesen. Ich habe gesagt, ja, okay.
Wir könnten es nochmal aufweichen so ein bisschen für die Zukunft.
Der Punkt ist, das hier hat jetzt ein halbes Jahr gedauert. Wenn wir das verlängern, wird der Zyklus nicht kürzer.
Hey, aber ich will es mal so als Idee in den Raum stellen. Ja? Weil es ist schon schwer, genau dafür Bücher zu finden auch.
Das stimmt, aber die Herausforderung macht das.
Ja. Aber könntest du mal ein bisschen offen, ihr habt schon einen Zyklus jetzt durch und das könnte man vielleicht mal so ein bisschen aufweichen. Weil du sagst auch, das liegt an dir.
Ja, es ist, der Punkt ist,
nur du musst über deinen Schatten springen.
Ja, es gibt ja dann auch so, dass ihr könnt dann auch einen Podcast ohne mich machen mit den längeren Büchern. Ja,
wir wollen dich ja dabei halt haben. Nicht, also, ja.
Ist das?
Und wie gesagt, dieses Buch war besonders schwer auch zu lesen.
200 harte Seiten.
Wenn du dann
Seiten.
So ein bisschen mehr Pulp-Fiction-Stoff hast, dann.
Aber Sam, wie fandest du
das? Ich würde mich auch bereit erklären, mit dir zu lesen, wenn es leichter fällt. Ja.
Ein bisschen gehapert hat, sagt
es. Maike? Ja, bei mir. Also ich hab mich echt schwer getan. Also, wie gesagt, ich bin irgendwie nicht so reingekommen. Als ich dann drin war, ging es schnell, weil es ist ja wieder. Es ist anders geschrieben, aber jetzt nicht krass komplex. Also, es ist jetzt kein Atlas Shrugged oder so, wo du irgendwie die Sätze fünfmal lesen musst, um zu verstehen, wie der Satz überhaupt gebaut ist. Das geht schon. Aber du musst halt ein bisschen reinkommen und du musst dich drauf einlassen.
Du musst dich drauf einlassen, das ist genau der Punkt, weil ich kann sehr viel Zeug lesen und so und da habe ich es halt abgelehnt, aber ich muss anerkennen, am Ende fand ich das total von der Sprache her hübsch geschrieben, wenn dann diese Zauberwelt irgendwie so ist, ja. Und da fand ich, da hat es mich so ein bisschen dann, da habe ich verstanden, die Autorin kann das und es lag an mir, so. Aber es hat halt bis zum ganz am Ende gedauert, letzten 15 Seiten oder so und dann
Können wir an der Stelle mal kurz drauf eingehen? Ich kenne jetzt nur ein Bild von Shirley Jackson, aber das ist die, also krasser nach einer Autorin von diesem Buch kann man nicht aussehen, oder? Die hat die größten Brillengläser der Welt und sie sieht so hart, alles an ihr schreit Schriftstellerin und vielleicht auch ein bisschen Mary Cat. Ja, wow.
Wie ist Stephen King jung?
Ja, das muss ich die Pink, stimmt. Ja?
Großartig.
Vielleicht auch, weil das Bild schwarz-weiß ist, nein. Aber ich überlege gerade Haunting of Hill House. Ich glaube, das habe ich auch gelesen. Hat mir auch gefallen.
Ja.
Das war von ihr auch, oder was?
Ja.
Ah, das, hast du jetzt,
das war von ihr
cool,
auch,
das hast
ja.
du erzählt gehabt.
Nur Haunting of Hill House nicht verwechseln mit The House on Haunted Hill.
ja, genau.
Jetzt kriegt man schwierig auseinander dividiert, die Geschichten.
Aber die Serie meinst du jetzt, oder?
Genau. Die Serie und den Film. Genau.
Wo auch noch anders ist als das Buch. Die haben es als Vorlage genommen und ihr eigenes Ding so ein bisschen draus gemacht, richtig?
Beim Film und bei der Serie, klar. Jedes Mal. Also, und dann, wo wir jetzt gerade bei Verfilmungen sind, die Verfilmung von We Have Always Lived in the Castle ist, ich fand sehr werkgetreu. Es war also mit Sebastian Stan, dem Winter Soldier, Helena widerspricht mir gerne gleich, in seiner ersten Rolle dann als Unsympath. Nicht, dass Winter Soldier nicht auch ein Antagonist gewesen ist, aber Sam, Dan, ich weiß, du fandst Hugo von dem Charles der Sympath.
Endlich mal Captain Russia.
Würdest du noch erzählen, warum du beim Ende
bist? Kommen wir gleich drauf. Also ich würde nur eine Lanze brechen für den Film, den es in Deutschland leider nur als DVD mit dem hässlichsten Cover der Welt gibt, wo so traurig, dass es nur eine DVD ist und traurig, dass das Cover so, ich schäme mich so, das in meinen Schrank zu stellen. Kann ich auch nicht, weil DVDs zu groß sind für meinen Schrank, aber andere Geschichte. Aber ansonsten sehr sehenswert, lief vor Jahren in der Sneak. Ich habe jetzt gelernt, es war nicht mit Dan, wie auch mein eigener Letterboxd-Log bestätigt. Dafür bin ich bestraft worden mit Spoilern zu dem Film, auf den ich mich sehr gefreut habe.
Das
Nicht, nachdem ich es jetzt nochmal dokumentiert
habe. Das ist so groß.
Aber gut, vielleicht werde ich noch zwei Bier trinken. Mal sehen. Genau, ja, wo ich beim Film verwirrt war. Charles, und jetzt müsst ihr mir helfen.
Bam, bam, bam.
Bringen Sie ihn im Film am Ende um oder im Buch?
Im Film,
weil Buch
im
überlebt
Film,
er.
Ja.
Okay.
Im Buch rechnet er sich und im Safe.
Er kommt aber nochmal an, ja. Nachdem die Dorfbewohner auch angekommen sind. Ja. Und er kommt nochmal an und versucht nochmal Constance zu bezirzen. Wird aber dann auch von ihr abgeblockt. Und dann war es das für ihn. Dann
okay.
verschwindet und dann ist vorbei.
Im Film, Spoiler hätte ich vielleicht vorher sagen sollen, aber haben wir eh schon. Im Film locken sie ihn dann rein und dann erschlagen sie ihn mit einem Hammer. Und
nein, sie locken ihn nicht rein. Nee. Er dringt ein. Ja, im Film ist
er dringt ein. Mary Cat begeht ihren Mord.
Ja, im Film dringt er wirklich ein in das Haus, wird handgreiflich, greift Constance an. Und dann
in Notwehr, wie
in
billig.
In Notwehr bringt sie ihn dann.
Naja.
Und im Buch ist er halt wirklich so als so ein bisschen so dieser
Feigling
dargestellt. Dann kommt er mit einem Freund angefahren und erzählt da war ich mal, die kannte ich. Und dann geht er halt vor die Haustür und ruft dann ihren Namen, aber Constance sagt halt nichts. Die hören ihn halt, aber
versteckt sich mit ihrer Schwester.
Genau. Und dann geht er wieder.
Aber sie ist dann auch bewusst abblockend. Genau, also sie geht gar nicht mehr auf ihn ein. Es ist jetzt nicht so, dass Mary Cat ihr die Ohren zuhält oder was auch immer, sondern Constance sagt von alleine, okay, nee, das war's. Das Kapitel ist vorbei.
Weil zu dem Punkt ja auch dann eher mit dran schuld ist, dass der Onkel stirbt und alles kaputt geht und dann, ja.
Und ich weiß, als ich den Film gesehen habe, war ich mir am Ende nicht sicher darüber, ob die Mädels vielleicht bei dem Feuer gestorben sind und jetzt nur noch als Geister in dem Haus sind. Weil nach dem Mord an Charles springt es dann wieder genau dahin zum Anfang, das, was Sam vorhin erzählt hat, denn was du irgendwie verdrängt hattest, wo sie halt erzählen, wie das war. Und dann, das fand ich sehr schön. Da erfasst du auf, ich will nicht sagen, Herr der Ringe-Niveau ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber weil man dann auch im Film sieht, wie, was ist noch, die haben dann die von Jules die Kleider und teilweise aus den
Tischdecken
genäht und so. Und wenn du das Buch nicht gelesen hast, dann fällt dir das nicht auf. Aber wenn du das Buch, so wie ich, dann an dem Tag gelesen hast, und trotzdem habe ich jetzt offensichtlich wieder alles vergessen, aber dann merkst du, oh, ja, sie haben auch den Aspekt aufgegriffen und im Film verarbeitet. Und deshalb, ich fand den Film sehr, sehr gut gespielt, auch wenn von den Szenarien, also die Küche und so, die kam für mich im Buch schon ein bisschen anders rüber, aber das sind dann wirklich so Details. Insgesamt ist das ein echt schönes Ding als Film wie auch als Buch, wenn man es denn mag. Ja, hat mir beides gefallen. Ja, das ist der Film. Das ist Shirley Jackson. Will noch jemand was Shirley sagen? Die hat irgendjemand ihr anderes erfolgreiches Buch gelesen? Also wir haben ja schon Haunting Hill erwähnt. The Lottery ist noch was von ihr immer wieder erwähnt wurde.
Ja, nee, hatte ich noch.
Nee, ne?
Nee, leider nicht.
Wir sind jetzt, insgesamt ist das Buch relativ beliebt mit so 4 von 5 Sternen. Und ja, wir haben es historisch schon eingeordnet. Gothic. Ich will die ganze Zeit irgendwie möchte ich eine Brücke zu Miller's Girl schlagen. Ich kann mir nicht helfen. Aber
Miller's Girl.
Das ist, Helena erzählt's. Ja.
Oder Sam kann ja auch. Also
Miller's Girl.
Sam und ich haben Miller's Girl in der Sneak gesehen. Und
jetzt gerade aktuell, oder?
Ja, vor. Wann haben wir den gesehen?
Sam? Läuft jetzt noch im Kino, ja.
Ja.
Vor Monaten.
Da wohnt auch eine Mary Cat-artige Person in einem Herrenhaus ohne Eltern, wo man sich auch fragen könnte, sind die wirklich nur verreist oder sind die auch von Zucker hineingerafft?
Und das
Zucker ist
so
halt ein generelles Problem der Gesellschaft halt auch, was auch dann
auch auf unserem Tisch hier, möchte ich anmerken.
Ein wichtiges Thema ist einfach der Zeit.
Naja, und Miller's Girl biedert sich so ein bisschen an das Gothic-Mädchen von heute.
Ja.
Aber wer weiß, in 60 Jahren vielleicht erinnert man sich dann an diesen Autorenfilm zurück.
Und vielleicht sitzt dann 2080 ein junger Mann im Podcast und sagt, auch diese Psychopathin.
Das war, Miller's Girl. Ey, ja, ging gar nicht. Wer weiß. Wer weiß. 60 Jahre von, weiß nicht, ob wir dann den Podcast noch in unsere Gehirne gestreamt kriegen. Mal schauen. Mal schauen, ob wir uns Sneaky Wednesday zuhören. Ex Libris. Okay, ich glaube, haben wir alles? Will noch jemand? Maike, das war dein Buch.
Es hat jetzt mehr Spaß, mit euch drüber zu reden, als das Buch zu lesen. Es ist sehr versöhnlich.
Ja. Ich meine, da du das gehasst hast, das Buch zu lesen, ich weiß nicht, wie hoch.
Wenn wir den Podcast kurz nach dem Buch aufgenommen hätten, wäre ich viel härter gewesen. Aber ich finde, Maikes Liebe für das Buch hat mein Herz ein bisschen erweicht. Ja.
Sam, sieht aus, als würdest du mit deinem Buch schon tanzen. Ist das das, was du uns eigentlich zeigen wolltest oder das, was es jetzt gibt?
Was du uns eigentlich zeigen wolltest, klingt auch total interessant. Das würde ich auch noch lesen.
Die Murderboard Diaries?
Mhm.
Ja, es ist, ich finde diese Bücherserien ein bisschen schwierig, ne? Weil die so.
Ich muss an der Stelle als Moderator einschreiten und sagen, lass uns das doch nach der Pause diskutieren. Ja. Irgendwo müssen wir jetzt, sonst sterbe ich beim Schneiden.
Na, so viel zum Thema, es ist schwierig, was zu finden, was um die 200 Seiten ist. Mhm. Jetzt habe ich endlich was gefunden und merke dann bei der Suche, wo kriegt man das und so. Oh, Buch 2 von 7. Oh, kein Wunder, dass es zu kurz ist.
Mhm. Aber wenn es ein Standalone
ist, ja, hart. Das ist halt immer der Punkt, je tiefer du dich mit was beschäftigst und auskennst, desto schwieriger ist die Auswahl. Für mich ist es so, also ich kenne ja nur 5 Bücher und dann gucke ich, 200 Seiten, gut, das. gibt ja kein anderes. Ja, ist einfach.
Wie gesagt, lass uns das nochmal aufbrechen, diese Sache.
Ja, können wir nach der Pause machen. Willkommen zurück zu Sams Ex Libris Buch unter 200 Seiten, habe ich verstanden. Ja. Nicht Teil einer Serie, nicht Buch 6 von 25, kein Terry Pratchett, keine Scheibenwelt leider. Und bevor wir gleich die andere Explosion wieder diskutieren lassen, andersrum. Sam, erzähl doch mal, was hast du mitgebracht?
Es ist die Schwerkraft, die uns umbringt, von Ulrike Schmitzer aus Österreich.
Okay.
Es ist die was?
Die Schwerkraft, die uns umbringt.
Schön.
Ein deutschsprachiges. Ja,
wie so oft, wenn ich nach deutschsprachiger Science-Fiction suche, lande ich bei den Österreichern. und dann stellt sich raus, ist schwer zu kriegen.
Das mögen wir am liebsten.
Genau, da bin ich der Spezialist vor. Also, ich lese mal den Klappentext. Kira träumt schon ihr ganzes Leben vom Weltraum. Neben ihrem Job in einem Labor testet sie in der simulierten Schwerelosigkeit die Ausrüstung für Astronauten. Sie soll an einer Isolationsstudie teilnehmen, einer Simulation für zukünftige Marsreisen.
Und, das ist auch kurz ein Klappentext. Das Cover ist geil.
Sehr cool. Klappentext. Der eigentliche Roman geht über nur 135 Seiten.
Ach.
Das kriegst du noch.
Das hat so eine schöne Sowjet-Ästhetik.
Maike. Auf den restlichen 30, 40 Seiten hat man dann ein Lexikon der Astronautenfehler aus dem echten Leben.
Geil.
Und,
wow. Maike kauft gerade das letzte gebundene Buch für 20 Euro.
Da wir gerade For All Mankind schauen und ich The Martian so mag und so Sachen wie Hail Mary, dachte ich so, oh, das ist
da
genau mein
Ding. Da freue ich mich drauf, das ist sehr schön.
Das ist keine Mary Cat.
Ja, sympathische Hauptdarstellerin, sehe ich schon von Anfang an.
Es ist bestimmt leichter zu lesen als Sams letztes Buch, wo es um Holz ging.
Ich bin schon, es gibt eine Russin, es gibt meine Astronautin.
Da hatten wir verschiedene Theorien.
Ach, eine Astronautin aus einer Zeit, in der es die Sowjetunion nur noch gibt.
Was? Wo kommt die Sowjetunion jetzt her?
Sie schreibt das in ihrem Notizbuch. Das ist sie nicht.
Schade.
Schade.
Was? Sie schreibt was in ihr Notizbuch?
Sie schreibt über eine
Eine Astronautin von 1986 mit einem russischen Namen.
Ach so, die Protagonist. Du hast gerade einen Auszug aus dem Buch schon vorgelesen.
Helena ist schon auf Seite 20.
Ich sehe, das ist der Grund, warum ich sage, 200 Seiten ist das Limit. So schnell bin ich halt nicht. Ja,
wie gesagt, ich biete an, mit dir zusammen zu lesen beim Laufen.
Okay, das ist mein Ding. Also du liest mir beim Laufen vor.
Oh ja, das kann nicht schief gehen.
Wow, ich erinnere mich noch, wie gut du reden konntest beim Laufen. Ich weiß nicht, ob es mit dem Lesen, aber wer weiß. Ich sag, du kannst lesen, ich kann laufen.
Ich spreche dir das Hörbuch rein.
Ich sag, ich schwöre dir, du sagst mir einfach, Alter, nimm mich Huckepack und ich lese dir vor wie Yoda. So in meinem Rucksack.
Ich bin auch so klein und dick wie Yoda.
Ja. Yoda ist nicht dick.
Okay, ich bin so klein
und
wie Yoda.
Du bist nicht klein.
Und dann sage ich so, wenn du sagst, das ist zu schwer, Meister Daniel, sage ich, nee, es ist
schwer, ich bin nicht. Schwach, du bist. Ja, nee, das ist Mind over Matter. Finde ich gut. Nee, gefällt mir. Wie heißt das Buch nochmal, Sam?
Es ist die Schwerkraft, die uns umbringt.
Danke, Sam.
Ich bin schon auf Seite 25.
Da ist gerade nochmal der Titel nochmal beschrieben, ja?
Du weißt, so wie in jedem Film muss mir der Titel auftauchen, so ist es in dem Buch halt auch.
Es ist gerade so ein Wettrennen zwischen Helena und Maike zu den gebrauchten Bibliotheken, um die letzten Exemplare zu bestellen.
Ich frage nochmal eine Buchhandlung, ob sie das noch irgendwie bestellen können. Hellraiser war auch nicht so leicht. Also, das haben sie aber auch hingekriegt.
Ja. Stimmt, unser Hellraiser-Podcast, Maike. Wofür wir nicht nur das Buch gelesen, sondern auch alle 9 Filme.
11.
Also Sam, nochmal danke für dieses Buch, das klingt richtig super, ich freue mich drauf.
Ja, sogar ich freue mich, dass es kurz ist.
Das E-Book gibt es überall als EPUB, denke ich, auch Kindle-kompatibel, oder?
Das ist wichtig für mich, ja. Sehr schön. Aber ich kann ansonsten, ich bin auch, meine verkrüppelten Hände sind noch in der Lage, zur Not analoge Seiten umzublättern. 130, weißt du, wenn es jetzt 210 wären, dann könnte ich es nicht mehr heben, aber.
Aber du bist nur die Empire gewohnt, das ist ein bisschen.
Genau, stimmt. Deshalb, ich bin halt Läufer, ich habe keine Kraft im Oberkörper, ja. Schön. Ach, ich würde gerne noch viel länger reden. Wollen wir nicht noch was sagen zu dem? Irgendwas steht hier noch mit, dass es Yin und Yang ist. Und ach, es gibt so viel. Ich bin aber begeistert, dass wir mit einfacheren Worten eigentlich doch alles, was im Internet an Interpretation zu We Have Always Lived in the Castle steht, auch hervorgehoben haben.
Mit jeweils verschiedenen Meinungen? So wie es sein soll?
Nee, und also auch das, ne? Also verschiedene Meinungen, aber es ging, also ich glaube, für Dan und mich war es wichtig, das Ganze nochmal zu besprechen, weil es uns beide halt einfach nicht so abgeholt hat als Geschichte. Und ähnlich wie bei Winnie Pooh habe ich nochmal viel mehr darüber gelernt. Ansonsten freuen wir uns auf die Winnie Pooh.
Ich will meine Meinung nochmal zu Winnie Pooh revidieren. Ja. Im Vergleich zu diesem Buch war Winnie Pooh ein Meisterwerk.
Okay.
Ist Mary Cat ER?
Ich glaube, das geht zu weit, Dan.
Ich versuche gerade irgendwie Parallelen zu Winnie Pooh aufzubauen. In beiden ist ja ein zurückgebliebenes Kind, Hauptdarsteller.
Christopher Robin ist nicht zurückgeblieben.
So ein bisschen in der eigenen Welt lebt und die Realität nicht mehr Business, so ganz wahrnimmt.
Beide Kinder haben Eltern, die sie umbringen wollen.
Ja. Wow. Stimmt. Und dann nimmt er halt seine Pistole mit, weil das macht er immer so, wenn er in den Wald geht. Ja. Ist schwierig. Also ist schon. Muss man sich
ich
schon.
Ich kann an den Filmen mich schüttelt, ey, Entschuldigung.
Bei Blood and Honey? Ja. Wir müssen einfach immer wieder erwähnen, Maike, damit sie noch mehr davon machen. Das wird so wunderbar.
Und es gibt mehr Hasbro-Filme, hast du ja nochmal festgestellt. Es gibt so eine Monopoly, wo wir halt wieder geschrieben haben.
Ja. Warte, Hass?
Hasbro?
Monopoly? Hasbro! Achso, ich habe Hasbro.
Da hast du ja gesagt, das ist so ein Hasbro-Ding.
Achso, ja,
bei Blood and Honey
taucht
sofort
Universe.
Hass
ja,
auf.
Genau.
Ja, das
genau.
Verstehe ich.
Kannte ich als Begriff nicht.
Nee, also, es gibt es auch noch nicht. Also und vielleicht, also ich, jedes Mal, wenn irgendjemand versucht, ein verbundenes Universum zu erschaffen, geht das ja auch vor die Hunde. Außer bei Marvel und auch das ist
es.
Das
geht
nicht
auch
mehr.
Vor die Hunde langsam.
Ja, leider. Also, finde ich.
Einfach ausgelutscht.
Tatsächlich, Marvels war doch super gut. Also, ich super gut. Super, super guter 3-Sterne-Film. Ja, mit dem Musical.
Super Cross? Nee, warte.
Du hast ja, ich glaube, von uns allen am längsten da durchgehalten. So.
Ich halte immer noch
das
durch.
Das Superhelden-Ding war für mich irgendwann.
200 Seiten ist mein Limit. Bis dahin halte ich durch.
Hier, dann lest das hier.
200 Seiten Marvel.
Marvel-Film, das ist dein Limit.
Der verliebte Jin?
Ja, 3000 Years of Longing.
Ah! Warte, jetzt bin ich, also ist das eine Romanverfilmung oder ist das
eine Romanverfilmung?
Ah, okay.
Romanverfilmung.
War ein schöner Film. 3000 Years. Und es kommt ja auch ein neuer George Miller Film demnächst raus, habe ich gehört. Irgendwas Furioses. Schauen wir mal. Wird bestimmt ganz verrückt. Okay, es, jetzt. Warte, wie ist noch die Catchphrase bei Ex Libris? Handy aus, Buch auf.
Handy aus und, ja,
doch. Doch? So Handy aus, Buch.
Ist so lange auf. Her.
So lange?
Ja, also, hey, 200 Seiten. Das dauert halt schon mal 6 Monate.